Ja, ich habe gedacht, ich habe das letztes Jahr bei uns in Schönaich in der Bibelstunde, da waren so mehrere Abende oder Nachmittage zum Thema Philipperbrief, und da hatte ich so eine Einheit und dann dachte ich, die bringe ich euch einfach auch mit. Genau, und ich würde gern einsteigen, ich muss immer wieder mal ein bisschen darüber linsen. Ich würde gern einsteigen so mit dieser Frage: Was wisst ihr über den Philipperbrief? Also wir wissen, dass der Thomas den gelesen hat. Das ist ein bisschen her, weiß nicht, was du noch weißt. Also, was wisst...
Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Philipper 4, Vers 14 oder sowas.
Ja.
Das habe ich mal lernen können.
Ganz genau. Und damit hast du eigentlich schon das Wesentliche, denn also der rote Faden durch den Philipperbrief ist die Freude. In verschiedener Weise. Das werden wir heute auch noch sehen. Ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen was über die Stadt Philippi, über die Gemeinde, in welchem Kontext bewegen wir uns. Manches wisst ihr, manches ist vielleicht neu, also mir war manches neu. Dann streifen wir so ein bisschen die ersten zwei Kapitel, bis wir dann so richtig einsteigen in den Text. Vielleicht noch so ein Wort. Ich habe gedacht, Bibelstunde ist ja so, dass man so ein bisschen auch drum rumgraben kann, noch mehr. Genau. Also die Stadt Philippi war zur Zeit von Apostel Paulus eine ganz bedeutende römische Kolonie in der Region Makedonien im heutigen Nordgriechenland. Gegründet, wie der Name so ein bisschen vermuten lässt, von Philipp II. Von Makedonien, 356 nach Christus. Die Stadt lag sehr strategisch gut, nämlich einer wichtigen Handels- und Militärstraße, der Via Egnatia. Es galt das römische Recht und das Privileg der Steuerfreiheit. Ganz interessant fand ich, ab etwa 42 vor Christus wurde Philippi überwiegend von Veteranen, also ausgedienten römischen Kriegsherren, besiedelt. Vielleicht war Philippi gerade deswegen so ein Ort, an dem die Botschaft des Friedens besonders wichtig war oder besonders auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Genau. Paulus hat Philippi auf seiner zweiten Missionsreise, so etwa 49, 50 nach Christus, besucht und hat dort die erste christliche Gemeinde in Europa gegründet. Und an die schreibt er später seinen Philipperbrief. Laut der Apostelgeschichte im Kapitel 16 wurde Paulus in einer Vision nach Makedonien gerufen, und woraufhin er dann gemeinsam mit dem Apostel Silas Philipp besucht. Dort bekehrt sich dann unter anderem die wohlhabende Purpurhändlerin Lydia, die zur ersten Christin Europas wird. Und trotz Widerstand und trotz kurzer Inhaftierung konnte Paulus die Gemeinde gründen. Und er war mit ihr ganz besonders verbunden. Warum, können wir nicht rauslesen, aber da war irgendwie so eine ganz besondere Herzensverbindung. Die Gemeinde selber bestand überwiegend aus Heidenchristen. Und es war die einzige Gemeinde, der Paulus erlaubt hat, ihn auch mit Gaben zu unterstützen. Sonst hat er ja sehr viel Wert auf seine Unabhängigkeit gelegt und auf dass er auch für sich selber sorgt, im Gegensatz zu manch anderen Predigern. Aber sie hatten da ein Vorrecht gegenüber anderen Gemeinden. Der Philipperbrief entstand während einer Zeit der Gefangenschaft von Paulus. Man hat zunächst gedacht, es muss so die Gefangenschaft in Rom gewesen sein, das wäre dann so 60 nach Christus gewesen. Heute sagt man, naja, nee, wahrscheinlich war es eher im Winter 54, 55 und in Ephesus. Dafür spricht unter anderem, dass Ephesus nicht so weit von Philippi entfernt liegt wie Rom. Verfasser, ja, man geht davon aus, klar, es ist Paulus. Man könnte jetzt sagen, na, es steht doch am Anfang im ersten Kapitel, diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus. Man sagt also, der Brief selber hat eindeutig den Stil von Paulus, so wie Paulus es schreibt. Vermutlich hat der Paulus den Brief an Timotheus diktiert und dadurch waren sie irgendwie beide beteiligt. Und der Adressat, klar, war die Gemeinde in Philippi. Und wie gesagt, ich würde gern einsteigen, zunächst mal, dass wir so ein bisschen reinkommen in diesen Brief, so die Kerngedanken aus dem ersten und zweiten Kapitel. Der Kerngedanke des ersten Kapitels im Philipperbrief liegt sehr stark auf der Dankbarkeit. Da liegt ein großer Fokus drauf. Dankbarkeit des Apostel Paulus gegenüber der Gemeinde in Philippi und auch so seine Ermutigung und Zuversicht, obwohl er sich ja in Gefangenschaft befunden hat. Paulus lobt die Philipper für ihre Treue zum Evangelium und für ihre Unterstützung seines Dienstes. Er betont die enge geistliche Verbindung zu ihnen und er spricht davon, wie er für sie betet, dass sie in Liebe wachsen und an Weisheit und Erkenntnis zunehmen. Zentrales Thema neben der Dankbarkeit ist eben die Freude, die Paulus trotz seiner widrigen Umstände empfindet. Er sieht diese Gefangenschaft gar nicht als Hindernis, sondern als die Gelegenheit, einfach eben auf andere Weise das Evangelium weiter zu verbreiten. Er drückt die Hoffnung aus, dass Christus sowohl durch sein Leben als auch durch seinen möglichen Tod verherrlicht wird. Und wir finden in dem ersten Kapitel diesen bekannten Satz, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und man spürt so raus, wie er hin und her gerissen ist, auf der einen Seite zwischen einer Todessehnsucht und diesem Wunsch, bei Jesus zu sein, und dieser Lebenskraft des Glaubens und diesem Wunsch, auf der Erde zu sein und von diesem Glauben weiterzuerzählen, diese Hoffnung denen zu bringen, die noch nichts davon gehört haben. Und das Kapitel endet dann mit einer Aufforderung an die Gemeinde, in Einheit und Standhaftigkeit im Glauben zu leben, trotz möglicher Leiden oder Verfolgungen, die bevorstehen könnten. Das Kapitel 2, da steht der sogenannte Christushymnus, in dem Paulus das demütige Handeln von Jesus als Vorbild beschreibt. Jesus, davon hören wir ja jetzt in nächster Zeit noch mehr, obwohl er göttlicher Gestalt war, verzichtet freiwillig auf seine Vorrechte. Er nimmt die Gestalt des Menschen an, er lebt in Demut und Gehorsam und geht gehorsam bis zum Tod ans Kreuz. Und wegen dieser tiefen Demut und Opferbereitschaft wurde er von Gott über alles erhöht, so dass eines Tages sich jedes Knie vor ihm beugen wird und jeder Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Paulus fordert die Gläubigen auf, im Gehorsam und in Furcht vor Gott zu leben. Und gleichzeitig erinnert er daran, dass Gott selbst in ihnen wirkt, um seinen Willen zu erfüllen. Also es geht nicht so um die eigene Kraft, sondern dieses Gott wirkt in mir und durch mich. Und auch hier, das Kapitel endet mit einer Ermutigung, inmitten einer verdorbenen und verkehrten Generation als Lichter in der Welt zu leuchten, durch ein Leben, das Gottes Wort hochhält und den Glauben in der Praxis sichtbar macht. Und da denke ich immer wieder, wenn wir so die Geschichte durchgehen, irgendwie scheint immer so eine Zeit der verkehrten und verdorbenen Generation zu sein. Das hat sich nicht geändert bis heute. Und jetzt steigen wir tatsächlich ein in das dritte Kapitel. Oh, das war zu schnell. Das ist in meiner Bibel überschrieben Freude im Glauben. Also wieder diese Freude, wieder dieser rote Faden, der sich so durch diese ganzen Kapitel hindurchzieht. Und ich lese uns den Text aus Philipper 3, die Verse 1 bis 16, nach der Übersetzung Neues Leben. Und ihr könnt sie hier vorne mitlesen. Was immer auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch noch mehr stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Denn wir, die wir Gott durch unseren Geist anbeten, sind die einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Jesus Christus habe. Und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetze zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr an irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Ein langer Text mit ganz viel drin. Und jetzt gucken wir uns einfach mal so ein bisschen die Verse an. Interessant ist, im Vergleich zu den ersten 2 Kapiteln setzt ein bisschen ein anderer Ton in diesem Brief an. Es gibt durchaus eine ganz schön scharfe Wortwahl, vor allem so am Anfang. Und diese deutlichen Worte erinnern an das, wie Paulus eigentlich so im Korinther- und Galaterbrief auch schreibt. Es geht wieder mal um die Frage, was braucht es, um gerettet zu werden? Das war ja damals der Streitpunkt, das ist bis heute diese Frage, die viele bewegt. Ganz offensichtlich hat die Gemeinde in Philippi mit Irrlehrern zu kämpfen. Vermutlich waren es judenchristliche Missionare, die eben unter anderem diese Beschneidung der Heidenchristen verlangt haben. Paulus hat sich bereits ein halbes Jahr vorher in dieser Frage sehr deutlich positioniert. Er schreibt in Römer 2, Vers 28, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht in Buchstaben geschieht. Diese Beschneidung war ja im Alten Testament dieses Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen. Paulus sagt, es geht jetzt seit dem Erscheinen des Messias gar nicht mehr um ein äußerliches Kennzeichen, körperliches Kennzeichen. Das wahre Volk Gottes ist das, welches von Jesus Christus inwendig Besitz ergriffen hat. Also im neuen Bund, im Gegensatz zum alten, vergibt Gott seinen Geist an seine Bundesgenossen, an jeden einzelnen von uns. Gott bevollmächtigt die Menschen, die an Jesus glauben, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung kommt der Heilige Geist in diese Welt und deshalb gebührt ihm, Jesus Christus, alle Ehre. Aber diese Gabe des Heiligen Geistes geschieht allein aus Gnade und kann nicht verdient werden. Und Paulus wendet sich mit seinen scharfen Worten gegen jede Art von Werksgerechtigkeit und jedes sich berufen auf eigene Fähigkeiten. Deshalb zählt er auch nochmal so auf und sagt, also ich sage euch nochmal geschwind, wie es bei mir war. Ich könnte weitaus größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, sich auf ihre Anstrengungen zu verlassen, dann doch ich erst recht. Er sagt, schaut euch mal das Leben an vor meiner Christusbegegnung. Was habe ich nicht alles gemacht? Also, ich könnte auch wirklich stolz drauf sein. Ich bin mir auch sicher, das macht auf euch Judenchristen einen richtigen Eindruck, denn ihr könnt es richtig gut einsortieren. Also, die Herkunft. Darf man das sagen? Reinrassiger Jude. Also ganz klar jüdisch, keine Vermischung. Er ist am 8. Tag nach seiner Geburt beschnitten worden. Er hat sehr früh die Tora angefangen zu studieren und er hatte mit Gamaliel einen der besten Rabbiner als Ausbilder. Er hat sehr jung schon zu den Pharisäern gehört und war Mitglied in einer sehr frommen, sehr jüdischen Gruppierung, die mit allergrößter Gewissenhaftigkeit zahlreiche Regeln erfüllte. Regeln, die übrigens nicht von Mose stammen, sondern die sie noch schön mit außenrum gebaut hatten. Man kann sagen, Paulus war zu dem Zeitpunkt wirklich ein Eiferer des Gesetzes. Er glaubte, dass er so eine Gottesbeziehung nur dann hinbekommt, wenn Menschen beschnitten sind, wenn sie zum Judentum übergehen und wenn alle Gesetze ganz streng befolgt werden. Und nach dieser Beziehung zu Gott strebte er. Das war sein Wunsch. Und deshalb hat er ihr auch alles andere untergeordnet. Und deshalb war ihm auch zu dem Zeitpunkt klar, diese Christen, die da sind, diese Irrlehrer, die müssen wir vernichten, die zerstören alles. Die machen andere Menschen den Weg zu Gott kaputt. Er wollte sich die Gottesbeziehung verdienen. Und aus jüdischer Sicht hat Paulus damals wirklich was erreicht. Er hatte Ansehen unter den Juden, er war geachtet und bewundert und er hat aus deren Sicht stolz sein können auf das, was er erreicht hat. Und ich bin mir sicher, wenn wir damals Menschen aus dem Umfeld von Paulus befragt hätten, dann hätten sie gesagt, dass der Paulus, so ein strenggläubiger Jude, wenn einer Gnade vor Gott findet, wenn einer eine Beziehung zu Gott hat, dann er. Und dann kam diese einschneidende Begegnung mit Jesus Christus, die ihn buchstäblich zu Boden geworfen hat, ihn buchstäblich vom hohen Ross runterholte. Und diese Begegnung führt dazu, dass Paulus in seinem Brief an die Philipper schreiben kann, ich habe erkannt, dass alles, auf was ich stolz war, all meine Leistung, alle Anerkennung, alles, was mir Freude gemacht hat, wertlos war. Ja, es war Dreck, es war Kot, es war nur noch wert, ausgeschieden zu werden. All diese Leistungen, all diese Anstrengungen hat mich Gott überhaupt nicht näher gebracht. Das, was ich mir erhofft hatte, diese Beziehung zu Gott, konnte ich durch eigene Leistung nicht erreichen. Und ich glaube, auch wir kommen immer wieder in diese Versuchung, unsere Rettung von unserer Leistung abhängig zu machen. Oder unsere Rettung durch vermeintlich mangelnde Leistung in Frage zu stellen. Vielleicht sogar ganz ängstlich am Ende des Lebens die Frage zu stellen, ob es wohl reichen wird. Ob es im Himmel, ob es wohl diese Wohnung für dich und mich wohl geben wird. Hat es gereicht? Habe ich es mir verdient? Wir können uns in der Gemeinde engagieren. Wir können ein tadelloses Leben führen. Ich kann ganz oft hier stehen und zu euch predigen. Ich kann den Zehnten abgeben. Aber all das ist überhaupt nichts wert, wenn wir darauf vertrauen, dass dadurch eine Gottesbeziehung entsteht. Paulus schreibt in den Verse 7 bis 9, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt erachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus als meinen Herrn zu kennen. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Eine Aussage, die in unserer heutigen Welt, wo es ja um meine Leistung, um mein Vorankommen, um das, dass ich mich selber optimiere, geht, irgendwie sich ganz anders anhört. Gell? Man kann sagen, diese Begegnung, die Paulus mit Christus hatte, die war so umwälzend, dass es sein ganzes Vorleben in Schatten gestellt hat. Und auch in den anderen Briefen gibt er das weiter, dieses, also ich finde, es spürt man so sehr, dass er, wie viel Wert er drauf legt, auf diese Rechtfertigung durch Gnade und nichts anderes. Und zwar keine billige Gnade, sondern Gnade, die mich da abholt, wo ich bin, nämlich als Sünder, als jemand, der das nicht verdient hat. Die Nicola Vollkommer sagt dazu in ihrem Podcast Start in den Tag, am Kreuz von Jesus, dort, wo du mit ihm allein bist, dort, wo deine schmerzhafte Sündenerkenntnis und Scham über dein bisheriges Leben einer überwältigenden Freude deiner Erlösung, über deine Erlösung und Errettung weicht, dort wird der Grundstein gelegt für alles, was wir mit Gott in unserem Leben erleben werden. Wenn ich da hingehe und wie der Schächer am Kreuz, der hat nichts mehr tun können. Der war kurz vor dem Tod. Aber er hat es ergriffen und gesagt, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Es geht nicht um die Frage, ob ich genug geleistet habe. Es geht vielmehr um die Frage, bin ich mir meiner Sündhaftigkeit, meiner Sünden, derer, die waren, derer, die noch kommen werden, bin ich mir bewusst, dass ich nicht der gute Mensch bin, den vielleicht andere in mir sehen, sondern dass so viel Sünde in mir ist. Und lege ich sie am Kreuz von Jesus nieder und bekenne, dass ich nichts zu meiner Rettung beizutragen habe. Und wenn ich mich am Kreuz auf die Knie werfe und Jesus mein Leben übergebe, dann erweist mir Gott Gnade und Vergebung aller meiner Sünden. Er richtet mich auf und nennt mich sein geliebtes Kind. Ich lese uns dazu nochmal was Paulus schreibt im Timotheus 1. Wie dankbar bin ich Jesus, Christus Jesus und zum Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Kein Einschub nach menschlichem Ermessen war der Paulus der Letzte, den man eigentlich nehmen sollte, um das Evangelium zu verbreiten. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Paulus ging es um ein Loslassen seiner Vergangenheit, ein Loslassen dessen, was er falsch gemacht hat. Wir neigen nämlich oft dazu, ich weiß nicht, ihr vielleicht nicht, aber ich schon, Dinge am Kreuz abzulegen, und wenn ich dann gehe, dann habe ich doch irgendwie wieder was in die Hosentasche eingeschoben und nehme es wieder ein Stückchen mit und denke, ah, doch nicht ganz alles am Kreuz hinterlassen. Paulus sagt, wir können loslassen, was uns angetrieben hat, loslassen, was wir an Schuld und Scham haben, sondern wir können es am Kreuz ablegen. Wir können uns auf das verlassen, was Gott tut in Christus. Aber wir sind auch noch nicht ganz fertig. Es bleibt ein sich ausstrecken nach Christus. Es bleibt ein Unterwegsein, ein Nachjagen nach dem, was Gott Gutes für uns möchte. Und ich möchte zum Schluss nochmal auf diesen ersten Vers von unserem heutigen Text kommen, wo es heißt, was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Und ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch noch mehr stärken. Und da ist sie wieder, diese Freude, die so tief in Paulus steckt. Warum ist ihm das so wichtig, dass er sagt, ich werde nicht müde, oder mit einer anderen Übersetzung, es wird mir nicht so viel und es ist mir auch nicht peinlich, dass ich schon wieder mit dieser Freude komme. Da bin ich wieder und ich will es euch nochmal sagen. Es gibt ja so mehrere Gründe, warum die Freude für Paulus so bedeutend ist. Die Freude ist Ausdruck des Glaubens an Christus. Also wenn wir durch die Gegend laufen mit einem Gesicht wie das Wetter gestern und ein bisschen hängende Schultern, dann wird es schwierig, von der frohmachenden Botschaft zu berichten, weil der andere denkt, na, ich weiß nicht, aber an dir ist irgendwie die Freude vorbeigegangen. Also Paulus sagt, die Freude als Ergebnis der Erlösung und dieser tiefen Gemeinschaft mit Christus, das ist Ausdruck unseres Christseins. Und er sagt, diese Beziehung zu Christus ist für mich auch die Quelle von bleibender Freude, ganz egal wie meine Umstände sind. Und wenn ich wieder mal im Gefängnis sitze und wenn ich mal wieder ausgepeitscht, verlacht, verspottet werde, ich freue mich, weil Christus verkündet wird, selbst wenn ich in der Gefangenschaft bin. Und er sagt, es gibt auch diese Freude trotz Leidens. Paulus vermittelt, dass Freude auch in schwierigen Situationen möglich ist. Sein eigenes Leben dient als Beispiel. Er macht deutlich, dass äußerliche Umstände die innere Freude im Herrn nicht trüben können. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und Freude ist auch eine Gemeinschaftserfahrung. Paulus verbindet die Freude auch mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Er sagt, er freut sich so sehr über diese Treue und über das Wachstum dieser Gemeinde. Ihre Unterstützung und ihr geistliches Wachstum sind für ihn Grund zur Freude und er wünscht sich auch, dass sie in dieser Gemeinschaft diese Freude erleben. Freude ist ein Zeugnis. Raus in die Welt, wir haben es vorhin davon gehabt, Licht zu sein, Salz zu sein, zu leuchten in den dunklen Ecken. Und die Freude am Dienst. Paulus sagt, auch dieser Dienst für andere und dieses Teilen des Evangeliums gibt mir Freude, wenn ich anderen davon berichten kann, wenn ich plötzlich merke, wie jemand am Suchen ist und da im Herzen eine Veränderung stattfinden kann. Und er sagt, ja, selbst in den Herausforderungen meines Dienstes und in meinem Leiden habe ich Freude darin, dass ich zum Wachstum eures Glaubens beitragen kann. Und wenn wir das jetzt mal so übertragen auf euer Leben, dann gilt die Freude im Glauben, wie Paulus sie beschreibt, die kann auf ganz vielfältige Weise sichtbar werden. In unseren Beziehungen, wo ich vielleicht gnädiger bin, als es so eigentlich meinem Naturell entspricht, wo ich vielleicht nicht gleich oben raus oder nach meinem Ding guck, sondern ja, erstmal vielleicht dem anderen den Vortritt lass. In dieser Gemeinschaft miteinander, wo ich Danke sage für Dienste, die andere tun und Wertschätzung entgegenbringen und es nicht einfach nur als selbstverständlich nehmen. Dankbarkeit im Blick auf unser Leben und im Vertrauen darauf, dass Gott es uneingeschränkt gut mit uns meint, auch wenn die Lebensumstände vielleicht gerade nicht so sich anfühlen. Freude im Glauben wird sichtbar im Gebet und in der Fürbitte für andere, weil das auch mein Herz verändert, wenn ich für andere bete und mich an Gottes Verheißungen festhalte. Im Weitergeben dessen, was wir im Leben erfahren haben und im Dienst an anderen. Besuchsdienst, einen Brief zu schreiben. Wenn Gott, weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, manchmal habe ich so, dass Gott mir jemand aufs Herz legt und ich denke, oh, das soll ich unbedingt anrufen. Und dann kommt so der Alltag und dann ist alles Mögliche. Und irgendwann rufst du vielleicht tatsächlich an und die Person am anderen Ende sagt, ah, wie gut, dass du dich meldest. Und du denkst, oh, danke Gott, dass ich dem nachgegangen bin. Oder wenn es dann eben mal im Alltag untergegangen ist, Tut mir leid, ich möchte es anders machen. Aber dieses Weitergeben und dieses Achtsamsein füreinander. Und ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja alles schön und gut und in der Theorie alles schön, wenn ihr jetzt hier so gemütlich sitzt, aber wie ist es denn im wirklichen Leben? Wie ist denn, wenn der Ehemann oder die Ehefrau nach vielen Jahren stirbt, wenn man plötzlich alleine ist? Wie ist denn, wenn ich eine Diagnose kriege und mir wird klar, jetzt beginnt eventuell das Sterben? Vielleicht nur ganz langsam, aber so Schub für Schub und unaufhörlich. Oder wie ist es, wenn ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr dazugehöre, weil es kommen irgendwie ganz andere Menschen in die Gemeinschaft, es verändert sich so vieles, es werden andere Lieder gesungen, passt irgendwie gar nicht mehr zu mir. Da ist irgendwie die Freude jetzt nicht ganz oben. Oder wenn in der Familie alles so auseinanderzubrechen scheint und man hilflos zuschauen muss. Das ist keine Zeit der Freude. Und das darf auch eine Zeit der Klage und Verzweiflung sein. Und man darf, und ich glaube, das geht jedem von uns so, auch Zeiten der Gottesferne haben. Das ist, gehört zu unserem Leben, glaube ich, einfach dazu. Die äußeren Umstände sind nicht immer Grund und Anlass zur Freude. Wir lesen von Klagen in der Klagelieder, in den Psalmen, im Buch Hiob. Also die Bibel ist auch da ganz klar. Natürlich gehört es dazu. Aber, und beziehungsweise wenn wir uns mit dem Leben von Paulus beschäftigen, dann lesen wir, dass auch er oft Grund zur Klage hatte. Und ich bin mir auch sicher, dass er nicht immer mit so einem Grinsen durch die Gegend gelaufen ist und es immer alles total einfach war und er immer das Lied auf den Lippen hatte. Er als ehemals angesehener Pharisäer erfährt er heftige Ablehnung von Juden, Römern, griechisch gebildeten Menschen. Wenn das ihr euch für euch vorstellt, in dem Kreis, wo ihr euch bewegt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr Anerkennung habt und die sagen plötzlich, ja, nee, also sorry, mit dir möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich wende mich ab, was bist denn du für eine oder einer? Es gibt körperliche Auseinandersetzungen, Steinigungsversuche, Strafgeißelungen. Paulus berichtet von diesem Leiden, das er hat, von dem wir nicht genau wissen, was es ist, aber er nennt es ja so einen Stachel in seinem Fleisch, mit dem er zu kämpfen hat, wo er auch nicht nur sagt, ja, dann ist halt da, ist in Ordnung. Er kämpft da damit. Er sitzt immer wieder im Gefängnis und stirbt letzten Endes den Märtyrertod. Wie kann das sein, dass Paulus trotzdem sagt, die Freude ist so wichtig, dass ich nicht müde werde, sie zu betonen? Warum zieht sich das auch nicht nur durch den Philipperbrief, da ganz besonders, aber warum zieht sich das andere auch durch? Ich glaube, die Antwort liegt in genau zwei Wörtern. Freude im Herrn. Es geht Paulus darum zu sagen, egal wie eure äußeren Umstände sind, ihr dürft euch freuen im Herrn. Und diese Freude im Herrn bedeutet Freude daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser und Retter ist. Er ist der Herr in meinem Leben und er verändert die Perspektive auf das Leben. Und er verändert die Perspektive auf die Ewigkeit. Und das ist so das, glaube ich, wo wir immer wieder drüber nachdenken können. Was ist denn das, was uns Freude macht, was uns auch Freude machen darf im Übrigen? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gesundheit, Wohlstand, Freundschaften, Partnerschaften. Sind es die Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden? Sind es die Gottesdienstzeiten? Sind es die Besucher oder Mitglieder unserer Gemeinde? Ich glaube, wir dürfen uns an vielen Dingen freuen. Aber wenn die Freude grundsätzliche Freude im Herrn liegt, dann sind die aufgezählten Dinge nebensächlich. Dann kann ich auch sagen, ja, es ist nicht meins, aber wenn es dem anderen dient und wenn es der Gemeinde dient, dann kann ich mich mitfreuen. Wenn unsere Freude im Herrn liegt, so haben wir eine Sehnsucht nach ihm. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass diese Freude sich ausbreitet und andere Menschen von dieser Freude erfahren und ergriffen werden. Wenn unsere Freude im Herrn liegt, in unserer Erlösung und Errettung durch ihn, dann wird diese Freude auch dann in unserem Leben durchscheinen, wenn es nach menschlichen Maßstäben eben nichts zu freuen gibt. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen praktischen Gedanken mitgeben. Ein Mädchen hat mal erzählt auf einem großen Jugendkongress, sie hat auf ihrem Handy eine Erinnerung eingestellt, um jeden Morgen an diese Freude im Herrn erinnert zu werden. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der Wecker geklingelt hat, dann erschien folgender Text. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Mittelpunkt. Jesus, wo begegnest du mir heute in jedem meiner Umstände? Und sie sagt, diese Erinnerung am Morgen verändert ihre Perspektive. Die Perspektive auf den Tag mit all seinen Herausforderungen und auch die Perspektive auf die Menschen, die mir begegnen. Denn auch wenn sie mir vielleicht gar nicht so liegen, in ihnen begegnet mir Jesus. Und vielleicht ist es so etwas zum Mitnehmen, zum Durchdenken, vielleicht auch zum Ausprobieren. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Mittelpunkt. Und Jesus, wo begegnest du mir heute? Und das wünsche ich euch, dass diese Freude im Herrn, diese Freude darüber, dass ihr erlöst und gerettet seid, euer Leben bestimmen darf, was auch immer geschieht.